Guten Morgen zusammen, heute zu einer neuen Ausgabe von Znüne. Da dürfen wir begrüßen den George Nussbaumer.
Wunderschönen guten Morgen oder Vormittag oder wenn immer ihr auch das anschaut.
George, Frühstücken bei dir ein wichtiges Thema. Jetzt hockst du da mit einem schwarzen Kaffee.
Also wenn ich für mich allein bin, wenn ein ganz normaler Alltag ist, dann eigentlich nicht. Dann esse ich vielleicht ein Brötli oder ein Müsli oder irgend so etwas. In Hotels liebe ich es. Da tut es mir super. Da gibt es ein Ei mit Speck oder irgend so etwas. Wobei es gibt leider nicht jedes Hotel ist in der Lage, ein gutes Rührei zu machen. Frühstücken ist für mich eigentlich nur wichtig am Wochenende, Samstag, Sonntag. Da gibt es dann auch. Gibt's dir noch ein weichkochtes Ei, meistens zwei. Ganz lässig finde ich, wenn ein Hotel den Ausdruck Ei im Glas kennt. Das mag ich verrückt gern.
Ein Leberkäse darf es auch mal sein?
Durchaus. Also durchaus. Der Leberkäse darf es eigentlich immer sein. Aber ich habe früher mehr Leberkäse als aber ich mag die schon sehr gern.
George.
Vor allem bei uns, das muss man dazu sagen. Also für irgendeine Autobahnraststätte in der Nähe von Gütersloh, da hätte ich keinen Kauf.
George, jetzt verliert man im Alter, vor 4 Monaten hat man einen sogenannten Netzhautkrebs festgestellt. Jetzt hat es damals eine Behandlungsmethode gegeben, da hat man Kinder auch bestrahlt. Das haben jetzt deine Eltern nicht gemacht. Warum eigentlich nicht?
Boah, also wie das genau gelaufen ist, weiß ich natürlich nur, weil ich wirklich 4 Monate alt bin. Ich weiß nur, dass der Arzt dieses, nennt sich ja Retinoblastom, an beiden Augen festgestellt hat. Und das muss man sich vorstellen, das sind ganz kleine Keime auf der Netzhaut, die wachsen. Also es ist nicht ein Tumor, sondern viele kleine Keime, die wachsen. Und offensichtlich müssen auf jedem Auge schon so viele Keime sein, dass Bestrahlen mir nicht unbedingt die Sehkraft zurückgebracht hätte. Also es hat nichts gebracht. Und dem muss man aber auch dazu sagen, dass damals die Bestrahlungstechnik noch rudimentär war und dieses Retinoblastom kommt sehr selten vor. Und ich habe also einen ehemaligen Freund, der das auch gehört und den hat man bestrahlt und der ist dann später an den Spätfolgen dieser Bestrahlung ist der gestorben. Also ich eigentlich ein Riesenglück, dass man sich bei mir dafür entschieden hat, die Augen zu entfernen und dass ich jetzt seither Glasauge hier und ich habe das noch größere Glück hier, dass ich irgendwann mit diesem Arzt, der das dort mal gemacht hat, auch ein langes Gespräch führen hier dürfen und mir über das alles geredet haben und er unglaublich froh war, dass wir das Gespräch geführt haben. Und das ist schon sehr spannend gewesen. Ich habe dann auch ein bisschen erfahren, wie das war. Also ich bin wirklich 4 Monate alt gewesen. Lange habe ich eine ganz andere Geschichte gelobt, die mir meine Eltern erzählt haben. Ich weiß das eigentlich erst, seit ich mit dem Arzt telefoniert habe. Und es ist schon so gewesen, dass seine Frau ihm dort mal als OP-Schwester assistiert hat bei dieser Operation und selber im 8. Monat schwanger war. Und fern ist das also schon ganz eine schwierige Geschichte, diesem Säugling da beide Augen zu entfernen.
War das für die denn irgendwann einmal wichtig, dass du das einfach verarschst? Was
nee, war? Eigentlich gerne. Die hätte an der alten Geschichte auch gern festgehalten. Es ist nur so gewesen, dass ich nach einem Konzert in Wien einen Arzt getroffen hier, der im AKH einen Versuch gemacht hat und dazu einfach blinde Menschen gesucht hat. Und zwar ist bei dem Experiment darum gegangen, übernimmt die Sehrinde, wenn man nichts mehr sieht oder wenn man nie was gesehen hat, übernimmt ihr dann andere Funktionen. Und für dieses Experiment hat man sich müssen bereit erklären, also hat man erstens müssen quasi fast vor Geburt auch blind sein und man hat sich müssen bereit erklären, 8 Stunden lang am Stück in einen Magnetresonanzapparat zum legen. Und ich ihm im damaligen Leichtsinn habe gesagt, ja klar, das gibt ein paar Schilling, machen wir das. Das mache ich und zur Forschung, was tut man da nicht alles? Dann bin ich auf Wien gefahren, dann haben sie einen Gipsabdruck von meinem Kopf gemacht, zum dann später den Kopf fixieren, weil da darfst du dich auch nicht bewegen. Und dann bin ich wirklich 8 Stunden in dieser Röhre drin gelegen. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ich habe mir sämtliche Weltraum-Szenarien ausgemalt und einfach, wenn ich jetzt aufgib, weil du hättest schon so einen Ball in der Hand, wo du drucken könntest, und dann ist fertig, dann holen sie die raus, aber dann ist schon das Experiment gescheitert. Also dann Den Gott sei Dank, die hat mir dann vorgestellt, wenn ich jetzt da Druck gehabt, die Welt unter und ich muss das Universum retten und sowas. Also ich habe einige. Ja, und dort habe ich halt verschiedene Experimente machen müssen, in dieser Röhre Züge lesen und nicht lesen. Und ja, nachdem das alles fertig war, ist, hat er einfach nochmal genau wissen wollen, wie ist es das gewesen mit meiner Blindheit. Und dann haben wir halt die Geschichte erzählt, die ich kennt habe, also 11 Monate alt und was ich. Und das hätte, ist es wirklich 11 Monate gewesen, weil dann sehe ich es eigentlich kaum brauchbar. Und dann habe ich mir halt die Zeit genommen und hier meine Mama, die hat erstmal gerade eine Hüftoperation gehört und sowieso nichts zum tun, weil sie im Reha war, ich halt einen halben Tag lang gelöchert, du, wie ist das wirklich gewesen? Und irgendwann sind wir drauf gekommen, welcher Arzt mich operiert hat, und dann habe ich dann sofort an Ort und Stelle angerufen und seine Frau hat mir dann gehört und der war am Anfang sehr zugeknöpft und wollte überhaupt keine Auskunft geben und gehört ja kein Kommentar und er legte zu und ich bin dann vorgeprescht und habe gesagt, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin total glücklich mit dem, was Sie da gemacht haben. Das ist echt großartig und ich will Sie weder in irgendeiner Form belangen noch sonst etwas. Ich glaube, vor dem hat er sich sehr gefürchtet. Und wo er das gewusst hat, ist er völlig anders geworden und hat gesagt, wissen Sie, dass ich alles, was man über Sie sammeln kann, in der Zeitung und so weiter, hin gesammelt. Sie verfolgen mich quasi bis heute und es hat ihm, glaube ich, unglaublich gut da, dass ich immer vorher sagen konnte, es ist für mich alles gut, ich hätte nur wissen wollen, wie ist das alles gewesen. Und 40 Tage später ist er gestorben. Also das ist schon verrückt.
Das Leben schreibt manchmal kuriose Geschichten, ja, oder unterschiedliche Geschichten. Ist das, weil du gesagt hast, du hast dir da für Experiment zur Verfügung gestellt, hat es bei dir da das Bedürfnis gehört, zum Serner? Also, weil wenn man die Höhe kennt auf der Bühne, wie du Witz machst über deine Blindheit.
Da ist es gar nicht ums Serner gegangen. Da ist es einfach darum gegangen, dass ich gefunden habe, die wollen das rausfinden. Und ich bin der, der ihnen Resultate liefern kann. Und ich habe das irgendwie einfach auch wichtig gefunden, dass ich das mache. Also, das ist gar nicht um mich gegangen. Ich persönlich möchte nicht Serner. Also für mich ist das, ich würde gerne Dinge tun, für die man Serner muss. Aber das Sehen an sich, vor dem täte ich mich, glaube ich, ziemlich fürchten. Das ist, glaube ich, also ich weiß gar nicht, ob ich das verkraftet hätte, diesen unglaublichen Schub plötzlich an Informationen, die da auf mich einströmen täte. Aber wie gesagt, das ist was sehr Individuelles. Ein anderer, der nichts sieht, wünscht sich nichts Ähnliches als wie der Serner. Also für mich sind das drei Stufen. Also zuerst bist du einfach mal blind und dann fragst du dich natürlich als kleines Kind, wenn irgendwann mal, ich habe lange gebraucht, bis ich drauf gekommen bin, dass ich irgendwie was Besonderes bin, erst wo ich dann halt in eine spezielle Schule hier muss und so weiter und so fort. Und jetzt fragst du dich schon, warum gerade ich und was ist das und wieso muss das und dann gibt es aber die Stufe des Akzeptierens und irgendwann gibt es die Stufe des Annehmens, also dass es einfach deine Lebensform ist und dass es zu dir gehört und dann hast du einfach angenommen und dann ist es ein Teil von dir. Was ich mir schwer tue mit Annehmen ist, mit den Dingen, die mich interessieren, die ich trotzdem gern können möchte und da hat sich Gott sei Dank die Zeit wieder ziemlich gewandelt. Das hat in den 80er, Anfangs 90er Jahren hat es echt so ausgelogen, als ob jetzt Menschen, die was bedienen möchten, ohne anzuschauen, immer mehr ins Hintertreffen geraten. Die ersten Touch-Displays sind gekommen und es hat auch Bankomate gegeben, die nur noch Touch-Displays gehabt und so weiter und so fort. Also Fernseher oder Videorekorder, die nur noch über Menüführung gegangen sind, zu installieren und so weiter und so fort. Und mittlerweile hat sich das aber Gott sei Dank wieder ziemlich geändert und zwar ganz in meinem Sinne, dass ich eigentlich schon ewig propagiere, nämlich Hörenruf, spezielle Geräte zu bauen, die Blinde oder hochgradig Sehbehinderte, die extra für die entwickelt werden, sondern implementieren das in alles Mögliche, damit es einfach auch nicht diese Kostenlawine verursacht. Oder? Mhm. Also meine Sprachausgabe für meinen Computer, die kostet einfach, also die hat, die erste Version hat einfach noch 2.000 Euro gekostet, oder? Und, und ich habe es einfach ungerecht gefunden, dass ich nicht in den Lader gehen kann, einen Computerkoffer einschalte, installiere und das Ding läuft, sondern dass ich so viele Zusatztools brauche. Und ohne jetzt da irgendwie Werbung machen zu wollen, aber Apple ist da wirklich mit diesem Voice-Over-System dermaßen vorgeprescht und passt ja so immer gut an. Es ist natürlich so, dass es Apps gibt, die sich nicht an diese Voice-Over-Richtlinien halten und die sind dann halt nicht bedienbar, aber es geht unglaublich viel. Also und ich habe mich lang gewehrt gegen iPhone. Ich habe lang behauptet, Blinde kaufen sich nur dumme iPhone, weil es halt irgendwie reden kann und weil es halt vielleicht günstig ist mit dem und dem Vertrag. Mittlerweile gäbe ich es nur mal her, weil es einfach wirklich mir neue Möglichkeiten eröffnet und aber auch die Philosophie unterstützt. Mhm. Es ist für jeden gleich. Es ist nicht, ich muss mir nicht ein Zusatztool kaufen und kannst den erst bedienen, oder?
Mhm. Ja. Ich glaube, da oder Stefan Vögel ruft die ja, oder? Wenn er ein technisches Problem hat, dann ja, meldet er sich bei dir, oder?
Ja, gut, aber das ist schon mein Leben lang irgendwie, wie soll ich sagen, ich glaube, man hat so Aufgaben wie es im Lehrer. Und in meiner Familie bin ich, glaube ich, der, wo angerufen wird, wenn man was wissen will. Also mein Bruder ruft mich zum Beispiel an und fragt, weißt du, was sie zurzeit in St. Gallen für einen Film spielen, im englischen Original. Und das ist schon, ich glaube, ich weiß nicht, wie ich mir das Image angeeignet habe, aber das ist schon so, ja.
George, du bist ja, wie du 6 Jahre alt warst, bist du in die Blindenschule nach Innsbruck gekommen.
Genau.
Wie kann man sich das vorstellen? Ist das wie ein Internat? Bist du da ganz
wenig
als 6-Jähriger? Oder?
Es ist keine Schule gewesen, sondern es hat sich Anstalt genannt. Blindenanstalt. Und man muss jetzt natürlich wissen, das ist 1969 gewesen. Also die Mondlandung habe ich natürlich in Freiheit erlebt. Und dann ist im Herbst schon losgegangen. Meine Eltern haben mir erzählt, du, das ist alles nicht schlimm, da musst du jetzt einfach 1-2 Jahre lang, bis du die Brailleschrift oder Blindenschrift kannst und dann schauen wir weiter. Und ich bin dann also im Herbst nach Innsbruck gekommen und das erste Mal, wo ich heimgekommen bin, das war dann an Weihnachten und ich hier ganz, ganz schrecklich Heimweg hier und es war ganz furchtbar und also das, ja, es ist dann auch so gewesen, das ist dann noch dazugekommen, dass wo ich dann wie nicht daheimgekommen bin, genau während der Zeit, wo ich weg gewesen bin, ist meine Familie umgezogen. Also schön da am Bieren, aber in eine völlig andere Straße. Also wo ich heimgekommen bin, waren noch meine Freunde weg. Ja.
Wie hat dich das geprägt? Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, als 6-Jähriger oder
so. Naja, am Anfang
so weit weg.
Also du hast ja keine Wahl. Also du kannst ja nicht, ist ja nicht wie die Kinder heutzutage. Also die, wo die Kinder bestimmen, was die Eltern tun müssen. Also nein, das ist einfach eine Tatsache gewesen und in die schickst du dich und je nachdem, wie du mental und psychisch drauf bist, zerbrichst du auch oder suchst du halt deine Freunde, suchst du irgendein Wohlfühlfeld, suchst du irgendein, ich meine, in der Schule hat es nicht viel Wohlfühlfelder gegeben, also.
War das richtig streng und?
Naja, das war, also man darf einfach nicht vergessen, das war 1969 und du kannst davon ausgehen, zumindest damals ist es so gewesen, ein Internat in der Form hinkt der Erziehungsentwicklung immer um 20 Jahre hinterher. Das heißt, in dem Internat war es quasi 1949 und es hat da auch genug Kinder in dem Internat gegeben, für die das quasi die Lebensrettung war, dass sie überhaupt dort sind, weil die hat man irgendwie aus Tiroler Seitentälern ausser die Fürsorge hat die gefunden. Die Kinder sind, weil man sich geschämt hat dafür, immer Stall einfach versteckt gewesen. Also dort sind schon. Und man darf einfach nicht vergessen, das ist das ist wieder dieser Misch mit dem Glaube und der Kirche und der Demut und was ich was allem. Also, dass zu dem Zeitpunkt davon noch ganz viele Leute geglaubt haben, wenn sie ein Kind haben, das behindert ist, dann ist das eine Strafe Gottes, das ist eine Sünde und also Wahnsinn, oder? Und ja, ich bin dort 2 Jahre gewesen und habe wirklich diese Breitschrift gelernt und die ersten 2 Schulklassen gemacht. Ich glaube, ich bin noch der einzige Erstklässler gewesen in der Schule. Mhm. Und der einzige Zweitklässler. Die anderen Kinder sind irgendwie der jünger gewesen oder älter. Es ist auch so gewesen, dass, also, ja, dort hat einige stattgefunden, auf die ich jetzt nicht eingehen mag. Es ist noch so gewesen, dass die Gründer dieser Schule, die haben immer noch in der Schule gewohnt. Die sind schon um die 40 oder 50 Jahre alt gewesen. Die waren Korbflechter und Bürstenbinder. Und haben gesoffen wie Sau und haben sich auch so aufgeführt wie wahnsinnig. Und wir sind also auf dem gleichen Stock gewesen. Und die sind den Zigarren, billige Stümper rauchend durch die Gänge gelaufen. Und also wir haben da mal so unser Klopapier selber schneiden aus Zeitungspapier, das man dann in so viereckige Schale Holzdinger da. Also es ist, ja, mir ist diese Zeit lang, ist mir das gerne, also ich hätte das wahrscheinlich völlig verdrängt. Und je älter du wirst, wird dir das alles irgendwie wieder bewusst und musst einfach sagen, ja, Glück gehabt.
Hast du da so einen Schutzmechanismus für dich selber aufgebaut?
Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hätte ich einfach, also bis zu dem Zeitpunkt, ein ganz feines, tolles, wunderbares Elternhaus gehabt und bin einfach geliebt worden. Und,
verstaubt man das denn als Kind, weil, wenn man geliebt wird, dass man aber weg muss und
also
die Familie
glaub,
doch weg ich, ist und wahrscheinlich ich, nicht so oft kommen kann?
Ich bin überzeugt, dass man tät nicht meinen, ob es jetzt gut ist oder nicht gut ist, lassen wir dahingestellt, aber man tät nicht meinen, was man Kind alles zumuten kann, bevor sie die Liebe zu den Erzeugern aufgeben. Also, also das ist irgendwie, also das, da gab viel. Also diese Angst, die man jetzt hat, mein Gott, das darfst du ja auch nicht tun, denn wenn sie nichts mehr mit dir zum Tour hat, dann kapseln sie sich ab, dann, boah, da hat noch viel gehen. Ist nicht schön, was da alles geht, aber da geht viel. Ein Kind buhlt ja auch um diese Liebe. Ein Kind Kind denkt, wenn ich jetzt brav bin, wenn ich jetzt folge, wenn ich das jetzt durchziehe, wenn ich es jetzt bis dort auch nicht durchziehe, dann geht es ja vielleicht vorbei und vielleicht muss ich ja, wenn die langen Sommerferien sind, vielleicht schaffe ich es den Eltern zu überreden, dass sie mir im Herbst nur eine schicken, oder?
Mhm, verstanden. Du bist dann aber mit 8.
Und dann bin ich in die Schweiz gekommen mit 8. Und dann hast du so absurde Erlebnisse, oder? Also ich bin immer schon ein Radiofreak gewesen und ich habe, seit ich denken kann, mit einem Jahr, habe ich, glaube ich, mein erster Taschentransistorradio geschenkt gekriegt. Und in Innsbruck haben wir die Radios einfach durchgehauen. Jedes Kind hat sein Radio gehört. Und dann bin ich in die Schweiz gekommen, nach Fribourg, in einer Schule, auch in ein Internat, geleitet von damals Klosterschwestern. Und natürlich viel toller und die haben das schon viel besser gemacht und viel weiter. Und das Erste, was man aber einfach gesehen war, ist, der Radio muss abgehen. Oder? Du darfst erst mit 15 wieder ein Radio haben mit Unterschrift der Eltern. Oder? Und das hat mich dermaßen schlimm gedacht, dass ich sofort am liebsten wieder auf Innsbruck zurück wäre. Also, dass man da einfach, das kann man sich vorstellen, wenn ich heute so Diskussionen höre, soll man jetzt ein Kind mit 7 schon ein Handy kaufen oder doch erst mit 10? Und da hat es einfach quasi mit Radio weg, oder? Ich habe natürlich massenhaft Radios reingeschmuggelt, die man halt dann irgendwann wieder entdeckt hat, weil ich blöderweise auf so einem Ding verschlafen bin und am Morgen haben sie ihn halt gefunden. Aber Radio weg und mit 15 hast du dann dürfen den eigenen Radio haben. Und so hast du alles, was du, dass deine Leidenschaften sind, was du tust, willst, hast du müssen auf der Gruppe machen. Du hast nicht sagen können, ich ziehe mich jetzt zurück zum Buchleser. Du hast schon können Buchleser, aber das hat man immer in der Gemeinschaft passieren und du hast es hat schon ein Gefängnis ähnlich. Mhm. Du hast dich immer abmelden müssen für jeden Quatsch. Und
ist durch das Medium Radio Oder die Liebe, das Interesse für die Musik entstanden oder wo ist das denn hergekommen?
Naja, die Liebe zur Musik, also aber ich habe natürlich als Kind schon immer sehr viel Musik gelost. Ich glaube, dass das schon. Also ich glaube, die Liebe zur Musik, die kann nicht einfach entstehen, wenn nicht in dir Musik ist. Mhm. Also ich habe völliges Verständnis, dass es Leute gibt, die mit Musik überhaupt nichts anfangen können. So wie Leute mit Malerei ja nichts anfangen können, auch wenn sie die Bilder sehen. Aber das ist schon in dir und früher ist das auch noch so ein seltenes Gut gewesen irgendwie. Also jetzt ist Musik so was Beliebiges war. Damals hat es natürlich Special-Sendungen gegeben, wo du genau gewusst hast, jetzt kommt irgendwie das und das. Und die Hitparade ist noch etwas Besonderes gewesen. Jetzt ist das so beliebig war, so austauschbar, so Inflation. Also, ich kann mich erinnern, ich habe mir immer einen Onkel gewünscht, der ein Plattengeschäft hat, wo ich immer reinlaufen darf und mir alles ausborgen, was ich gerne hören würde. So ein Onkel in die Nierke. Jetzt ist der Wunsch absurd, weil jetzt zahlst du 9 Euro im Monat oder 9,90 Euro und hast Zugriff auf einen unglaublichen Fundus. Und wenn jetzt Leute sich Musik kopieren, dann haben sie eine Terabyte Festplatte und die schließen sie an ihren Computer an. Der Kumpel kommt mit seiner Terabyte Festplatte und dann wird einfach kopiert, dann hat der andere nachher die gleiche Musiksammlung wie er und hat vielleicht 10% von der Musiksammlung, die er da hat, überhaupt angelost. Wir haben alles angelost, was wir gekauft haben. Und wenn wir einem Kumpel eine Schallplatte überspielt haben, dann haben wir sie auf Kassette überspielt und das ist nur gegangen in Echtzeit und nicht mit Ctrl-C und Ctrl-V, oder? Also mit Copy-Paste.
Das ist nicht mehr so, wie, ich kann mich auch daran erinnern, früher ist mal ein Fragezeichen oder so, ein Musikladen, hat da 10, 15 Platten genommen und dann hast du die durchgehört und irgendwann hast du dann das
gemacht. Ich habe mit meinem ersten Gehalt, ich immer 10er-Pack TDK-Kassetten gekauft und den genau. Platten und alles und das hast du einfach angelost und das war ein Stolz. Jetzt ist das, und man hat es auch noch in einer Qualität losen wollen, nicht? Mono über einen klitzekleinen Handy-Lautsprecher. Mhm.
Was war das erste Lied, das du in Erinnerung hast, das dich so richtig mitgenommen hat?
Naja, das sind so Epochen. Also der erste Sänger, der mich wirklich total fasziniert hat, ist der Heintier gewesen.
Mhm, okay.
Also das habe ich einfach super gefunden, dass der so singen kann irgendwie. Und ich glaube, das war der einzige, wo ich so ein bisschen Fan gehabt habe. Den hätte ich gerne mal kennengelernt. Okay. So, ja, und dann ist dann aber gleich gekommen, so Sachen wie Mango Cherry und Sweet haben mich sehr fasziniert. Also der Titel Ballroom Blitz ist irgendwie. Und dann hast du natürlich ältere Schulkollegen, die losen schon Chicago und denkst, boah, das ist aber irgendwie schräge Musik, irgendwie komm ich da schon mit, irgendwie. Aber hast du dich mal damit befasst, oder? Und dann natürlich Led Zeppelin. Denkt, wow, was ist denn das? Wie tut denn der irgendwie? Und dann auch natürlich immer noch, also das ist irgendwie Teufelszeug. Und du hast es ja gar nicht oft zum Losen gekriegt, weil die Platte hast du nicht gekauft, weil du auch einen Plattenspiel hast, nur daheim gehst. Du musst warten, bis endlich heimkommst, um die Platte auflegen. Und ich habe Gott sei Dank einen Schuldirektor gehört, über diesen Pater Erwin Benz, von dem ich gewusst habe, dass der eine gute Stereoanlage ist im Büro hat. Und der hat ihn so ganz schüchtern gefragt, ob ich jetzt gerade eine Platte gekauft, ob ich die mal bei ihm losen darf. Aber jetzt hast du sie gelost auf den Adler, oder? Weil du genau gewusst hast, es könnte einfach jetzt jeder Moment sein, dass er sagt, nein, jetzt schalten wir den Klump ab. Und dennoch, weißt du, dieses Heimkommen, weißt du, und dann diese verlängerten Wochenenden, den in der Schweiz, oder? Dann bist du heimgekommen und hast den selber ersparten Pioneer-Receiver eingeschaltet, den Kopfhörer aufgesetzt, dann bist du bis Nacht um 11 Uhr aufgeblieben, weil da sind dann auf Bayern 3 irgendwelche Sendungen gekommen und du hast einfach Erlebnisse gehabt, oder eben in der Schule, unter dem Kopfpolster Radio Luxemburg und da hast du einfach ein Lied einmal gehört und dann hast du mal so unter Umständen 4 Monate warten, bis es wieder hörst. Oder jetzt ist das alles so beliebig. Jetzt hörst du ein Lied, was ist das? Ah, tut man Shazam. Ah, das ist es, jawohl. Mal, das tue ich mir gleich mal da in meine Playlist hin. Es ist so beliebig. Es macht mich ab und zu wahrscheinlich fertig.
Oder die Zeit, wo man mit Kassette aufgenommen hat und gesagt,
ja, Finger auf bitte, der Pausetaste, ja, genau. Bitte. Verstehst du?
Bitte ganz ausspielen.
Ja, es ist unglaublich.
Eins, was ich unbedingt fragen muss, du hast ja auch schon den BB King getroffen. Mhm. Wie war denn das? Eine Blues-Legende.
Das sind einfach ganz beeindruckende Menschen, die einfach viel erlebt haben. Also die einfach und dann auch noch das machen, was du gern machst. Und das natürlich mit einer Ehrlichkeit machen und mit einer Durchhaltevermögen und mit einer Begeisterung. Und ja, das ist schon auch ein Stück Geschichte, aber das kann mit einem 90-jährigen Bregenzer Wälder genauso passieren. Weißt? Mhm. Und deren Kusch halt, der kommt da nie auf, kommt da nicht in den Sinn, dass. Aber ich mache das ab und zu. Ich bin interessiert an alte Leute, mit denen einmal zu reden und die sollen erzählen. Und das ist einfach ein Stück Geschichte. Und ob die jetzt Bluesmusiker gewesen sind oder ob die Funker gewesen sind im Zweiten Weltkrieg und dann selber die Enigma bedient haben, alles sehr faszinierend. Und der BB King ist einfach. Und das ist, finde ich, das Faszinierende. Das sind so Leute, die hat die Musik gerettet vom Untergang, oder? Mhm.
Ein großer Wendepunkt in dem Lehrer, oder Wendepunkt, oder, mhm, oder breiten Öffentlichkeit bekannt war, war der Eurovision Song Contest. Jetzt muss ich unbedingt unsere jungen Zuschauer nochmal erzählen, wie denn das gelaufen ist, dass ein Vorarlberger zum ESC war. Ja.
Also, der Eurovision Song Contest oder ESC, das ist dort mal ein brutal, also wo ich die noch geschaut habe, so in den 70er Jahren, ist das eine brutal verstaubte Veranstaltung gewesen. Dass der Song Contest jetzt so einen Hype hat, das ist dort, wo ich auftreten bin, gerade wieder kein. Also da hat es noch, ich bin beim letzten Song Contest dabei gewesen, wo noch eine Jury die Punkte vergeben hat und nicht die Leute. Die Leute haben nicht können mitvoten. Mhm. Ich bin auch, das ist auch der letzte Song Contest gewesen, wo die Leute haben müssen in ihrer Landessprache singen, jetzt dürfen sie ja Englisch singen. Und es ist auch der erste Song Contest gewesen, nicht der letzte, sondern der erste, wo die Musik Playback hat sein dürfen. Also der Gesang, dort mal, wo, also ein Jahr vorher, hat noch alles live gespielt werden. Also, und ich bin, glaube ich, bei dem Song Contest einer von der ganz wenigen oder der einzige Act gewesen, der wirklich noch live gespielt hat. Mhm. Das ist ihr Problem gewesen, weil es dürfen nicht mehr wie 6 Leute auf der Bühne stehen. Und wenn du aber mehr Leute brauchst, und ich habe ja schon, wir sind ja schon zu 6 gewesen, nur was die Chorgeschichte betrifft, dann musst du Musiker aus dem jeweiligen Land nehmen. Also der Bassist und der Schlagzeuger sind Norweger gewesen, dort mal. Und das übst du dann halt. Und dann, ja, also das ist ja nicht etwas, also ich habe ja gerne gar wählen. Mein Freund Mischa Kraus hat mich halt angerufen und gesagt, du, ich bin irgendwie angefragt worden, ob ich nicht wieder mal erliert, weil der hat schon mehrere zum Song Contest geschickt als Komponist, ob ich mithelfen könnte, weil sie hätten gerne ein bisschen was Gospel-ähnliches, aber können wir natürlich auch nichts versprechen. Und ich habe gesagt, du, also ich fahre jetzt sicher nicht an, aber helfen tue ich dir schon, weil das ist so ein bisschen meine Domäne, da weiß ich, wie man das macht. Und dann habe ich gesagt, wir müssen ein bisschen nachdenken, wieder angerufen und gesagt, ja du, denn, wenn ich dir schon mithilfe, dann könnte ich eigentlich auch singen, oder? Ja, kannst du eh, wenn du singen willst, oder? Ja, dann muss ich aber eigentlich auf Hochdeutsch singen und das habe ich nicht wollen. Ja, nein, dann geht es nicht, dann müssen wir jemand anderes suchen. Dann habe ich wieder angerufen und gesagt, ja, ich habe mir jetzt gerade überlegt, eigentlich könnte ich nicht im Vorarlberger Dialekt singen. Ja, dann singst du halt im Vorarlberger. Und ja, so ist das denn. Und dann habe ich gefragt, ja, bis wenn müssen wir das haben? Ja, es wäre gut, wenn ich morgen hinzugucken hätte, weil Einreichung sehe ich quasi übermorgen, oder? Mhm. Ja, und dann hat man das eingereicht und hat dann, also das wird völlig anonym eingereicht. Da war noch keine Fernsehshow, wo 10 Kandidaten, ich fände es ja sowieso lässig, wenn man sich für einen Kandidaten entscheidet hätte, der müsste 12 Lieder singen. Und dann hätte man sagen, mit welchem Lied das er fährt. Okay. Ja, weil dann hast du einfach auch die Möglichkeit, ich meine, Musik ist kein Skirenner, also dann hast du einfach die Möglichkeit, die auch zu präsentieren, oder? Mhm. Und nicht mit 2 Minuten 58 oder was ich weiß. Ja, und sie haben es halt dann genau. Und dann ist noch spannend gewesen, weil das ist genau 1996 gewesen, wo Jugoslawien, also wo der schreckliche Krieg schon fast vorbei gewesen ist und wo sich unabhängige Staaten aus dieser Föderation ausgebildet haben und Deutschland gefunden hat, es sind zu viele Teilnehmer. Mhm. Und Deutschland dann gesehen hat, weil die größten European Broadcasting-Zahler sind. Man muss also nochmal eine geheime Jury zusammenstellen, die sich nochmal alle Titel anlässt, weil es dürfen nicht mehr wie 25 Auftreter. Sonst wird die Sendung zu lang. Ja, und bei dieser geheimen Jury ist halt Deutschland rausgeflogen, oder? Und dann hat Deutschland gesagt, ja, wenn das so ist, dann übertragen wir den Song Contest nicht. Und dann habe ich zusammen mit ein paar Teilnehmern gesagt, wenn Deutschland den Song Contest nicht überträgt, dann treten wir nicht auf, oder? Mhm. Weil ich hier dem Lied mitgeschrieben und wenn Deutschland das nicht überträgt, ist das einfach ein riesen Tantiemenverlust, oder? Mhm. Und dann sind sie ziemlich ratlos gewesen und haben sich dann mit Deutschland darauf geeinigt. Deutschland hat gesagt, okay, also wir übertragen den Song Contest, aber als Aufzeichnung in den dritten Programmen nach Mitternacht. Und so ist es dann eigentlich klar, dass bis heute in Deutschland eigentlich das niemand weiß, dass ich dort auftreten bin, weil nach Mitternacht hat niemand mehr geschaut. Und perverserweise ist genau in dem Jahr das Tantiemengesetz so geändert worden, dass alles, was nach Mitternacht ausgestrahlt wird, nur noch ein Drittel auszahlt werden muss. Aber ja, ist halt so gesehen.
Fühlst du dich grundsätzlich im Vorarlberger Dialekt, wenn du singst, wohler oder im Englischen? Oder hängt das einfach von der Nummer ab?
Also ich bin natürlich zu einer Zeit aufgewachsen, wo deutsche Schlager verpönt waren und den einzigen, den man sehr geschätzt hat, war der Udo Lindenberg, weil der hat einfach deutsch gesungen, so dass man gesagt hat, hey, das ist einfach ein Wahnsinn. Also das wie macht der das? Was tut der?
Und das Nasale.
Ja, nicht nur das Nasale, einfach was der für Wörter hintereinander gelegt hat, oder? Also man muss sich mit den Texten befassen. Das ist, heute machen das natürlich alle, heute werden die Texte eh halt wieder blöder. Aber das ist einfach ein sensationeller Songtexter gewesen und alles andere war einfach Kitsch, oder? Der Junge mit der Mundharmonika, Goodbye my love, goodbye, wann werden wir uns wiedersehen, do you speak English, honey I do, also es war einfach ein Klump, oder? Das ist halt ältere Leute gelost haben. Mir und leider das Berg hier, dass das dort mal in der Hitparade, wenn das Witführig war, ist, dann haben wir uns das halt auch losen müssen, weil auf Platz 2 waren Sweet und auf Platz 1 war Dennis Rossos mit irgendeinem Quatsch. Also nichts gegen, wenn das jemand mag, alles okay. Ja, ist dort mal. Und deshalb war es völlig verpönt. Also wenn denn erstmal so Englisch singen, oder? Mhm. Und ich habe mich also wirklich lang dagegen gewehrt, irgendwas auf Deutsch zu machen, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, in Wahrheit ist es einfach so, sobald du auf Deutsch etwas machst, ist es einfach so, dass es jeder versteht. Du kannst nur schummeln und du musst dann halt dort irgendeinen Stil denn zurechtlegen. Und das Song Contest ist eine Notlösung gewesen. Ich habe gewusst, Hochdeutsch will ich nicht singen und Dialekt ist irgendwie noch okay. Dort habe ich mich einigermaßen wohlgefühlt. Aber dass das jetzt noch kostet, dass ich jetzt ab jetzt nur noch Züge im Dialekt mache, gerne nicht. Ich habe dann viel später erst, habe ich dann ein deutsches Album aufgenommen, weil ich aber durch meine Projekte zwei deutsche Musiker kennengelernt habe, der Richard Wester und der Manfred Mauernbrecher. Und wir haben dann 7 Jahre lang, ich habe mir gedacht, dass das so lange geht, das sogenannte Randy Newman Projekt hier, wo wir Randy Newman auf Deutsch und auf Englisch gesungen haben. Und da habe ich zum ersten Mal auch Deutsch singen müssen. Die haben einfach gesagt, mach das jetzt. Und der Manfred Mauernbrecher ist ein hervorragender Songtexter und bin dann irgendwie auf die Idee gekommen, Songs von ihm neu zu interpretieren. Und das Album hat zwiespältigen Erfolg, die haben gesagt, und was tut er denn jetzt? Aber für mich ist das ein ganz wichtiger Lern- und Reifeprozess gewesen, das einfach mal auszuprobieren. Und ja, also das, ja.
Zum Randy Newman muss man aber sagen, also viele werden dann, wo der Name jetzt nicht sieht, werden nur kennen, weil er viel Filmmusik geschrieben hat und dann
ganz
der Monk und so.
Genau, und sein Onkel schreibt ja auch Filmmusik. Also es gibt ja die beiden dann ja. Und die schrieben wirklich also ganz tolle, man erkennt ihn schon am Stil. Er ist eigentlich immer, er kopiert sich selber immer großartig und seine Texte sind sehr zynisch und ja, ist auch schon ein älterer Herr, ich weiß nicht, wie lange er noch.
Mhm. Ich war, glaube ich, gerade auf Tour letztes oder so, mal
nicht ja, ja.
Oder so. Mhm. Wir sind jetzt da im wunderschönen Alberschwende. Mhm. Was für Bedeutung haben für dich die eigenen vier Wände? Wolltest du schon immer Haus haben? Wir sind jetzt in einem Haus.
Ich bin aufgewachsen in einer Mietwohnung, in einem Wohnblock, in dem ich bin ich bin durch meine Internatszeit gewöhnt, in engen Gemeinschaften zu leben. Und ich hätte mir eigentlich nie Gedanken darüber gemacht, bis dann halt der Punkt kam, wo ich Bedürfnisse kriege, die man im Wohnblock einfach nicht realisieren kann. Zu Nacht um 10 Uhr noch ein Platterlut loser, mit der Band proben und so weiter und so fort. Und bin mich irgendwie in einer Wohnblock einfach sehr beobachtet, habe ich mich gefühlt. Also irgendwie. Und ja, dann ist der Entschluss irgendwie immer mehr gereift, raus. Und zwar nicht so sehr, weil ich jetzt unbedingt was Besitzer hier will, sondern einfach, weil ich diesen Komfort hier will. Also, dass man proben kann und Musik hören und was ich was alles. Und ja, und das habe ich mir erfüllt. Und ich habe am Anfang überhaupt nicht gewusst, wie das wäre wird, weil das muss ich ja dann doch abzahlen und Geld ist nicht viel da. Und ich habe dann einfach die Entscheidung getroffen und ich habe mir gesagt, okay, wenn es nicht geht, muss es halt wieder zurückgehen. Aber das Bedürfnis ist jetzt im Augenblick vordergründig und das gilt es jetzt zu erfüllen. Und wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es vielleicht nie. Und jetzt ist es so, dass das für mich ganz wichtig ist. Also so sehr es am Anfang ungewohnt war, aber ich kenne alle Geräusche, die da im Haus passieren. Und wenn die Geräusche passieren, dann passieren sie durch mich oder durchs Haus. Und ich finde es jetzt ganz ungewohnt, wenn du immer Block hörst, dass auf einmal ein Wasser durch eine Wand pritschelt, wo du sagst, das kommt jetzt aber nicht von mir, da muss irgendjemand anderer irgendwie was. Also ich finde das schön und mein Haus ist ja auch nicht nur Wohnbereich, sondern auch Arbeitsplatz und ich finde das ganz ein wichtiger Rückzugs. Also ich glaube auch, dass es überhaupt für die Menschen ganz wichtig ist und ich frage mich ab und zu, was sich Architekten dabei denken, dass sie Wohnungen oder Häuser gestalten, wo es schaut sicher toll aus, wo einfach alles offen ist, aber wo sich niemand zurückziehen kann. Die Einzigen, die sich zurückziehen können, sind Kinder. Und die tun das nicht, die breiten sich aus. Aber die Erwachsenen können sich nicht zurückziehen. Da gibt es ein riesen Wohnzimmer mit Essbereich und die Küche auch noch offen und alles. Und dann gibt es eine Computereckle und da gibt's, also für mich ist das ganz wichtig, dass ich in einen Raum rein kann und Tür zu machen und da bin dann nur ich und. Aber das ist vielleicht ist so, auch ein Internatstrauma.
Ist es so, weil du ganz anders hörst und viel besser hörst? Und
nein, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass das ein generelles Bedürfnis von den Leuten ist. Nur man unterschätzt, wenn man sagt, du, ich bin untertags, bin ich eh am Schaffen und dann komme ich am Abend heim und dann haue ich mich noch schnell für die Glotze oder koche noch schnell was. Und dann, aber ich als Selbstständiger, der man seine Arbeitszeit sicher tollen kann, wenn er will, ich glaube, dass es diesen Rückzug einfach braucht. Also,
kannst du die Gegenstände und Wände im sprichwörtlichen Sinn hören?
Wie meinst
du? Kannst du die Wände und Gegenstände, die du dahin hast,
hören? Ja, klar. Also ich weiß da genau, wo was ist und kenne mich da natürlich total aus. Also das schon. Also das ist schon für mich ganz, ganz wichtig. Also, aber ich bin auch der sich oft selber Züge in den Weg legt. Also, wenn ich von einer Tour heimkomme, dann stelle ich natürlich den Koffer genau dort an, wo ich noch zweimal drüber fliege, weil ich einfach zu voll gewesen bin, zum gleich weg tun. Also das bin da nicht gefeit davor.
Was ist denn die Lieblingsmöbel oder den Lieblingsgegenstand dahinter, abgesehen von Instrumenten? Also die jetzt natürlich nicht zum Möbel zählen, sondern Gegenständen.
Boah, das ist ganz schwierig. Es ist alles sehr, sehr, sehr vertraut. Es ist, also ich könnte das gerne so sagen, das ist der Tisch, das ist die Form vom Kachelofen, das ist die Eckbank, das ist alles so eine Einheit irgendwie. Es gibt nicht wirklich, das ist oder die Atmo in dem Haus, das ist oder Geruch. Ich merke zum Beispiel, wenn ich Besuch habe und da wohnt jemand 4 Tage und der benutzt irgendein Rasierwasser, das da einfach nicht hergehört, dann ist das irgendwann, reicht's. Aber ich glaube, da unterscheide ich mich nicht so sehr von sehenden Menschen. Es ist eher so, dass ich mir klar passe, also ich bräuchte das dahin überhaupt kein Licht, oder? Aber das ist natürlich ganz wichtig, dass es Licht gibt, oder? Also ich will ja nicht, also Aber ja, es ist alles. Also da gehört alles. Das ist die, es ist die Couch, es ist die. Es gibt ja auch Dinge. Also ich kann mich auch sehr schwer von was irgendwie trennen. Oder ich brauch lang, bis ich mir wieder an etwas Neues gewöhnt habe. In Hotels ist es anders. Das weiß ich einfach, das ist so gegeben und so weiter. Aber ich, zum Beispiel Umzüge, also das finde ich ganz schrecklich. Also oder es gibt Leute, die finden das. Für die gibt es nichts Schöneres, witzigerweise, glaube ich, speziell Frauen zu fassen, das ist, glaube ich, für Postings. Guck mal, die tun immer gern umstellen. Die will umstellen. Was ganz Schreckliches. Und was, das hat nicht nur mit dem Nichtsehen zu tun. Natürlich ist das dann eine doppelte Hürde, oder? Aber ich will nicht umstellen.
Jetzt in der heutigen Zeit, also Optik und Design, das hat immer mehr irgendwie an Bedeutung gewonnen, auch in sozialen Netzwerken, wo sich die Leute darstellen, präsentieren, immer so weiter. Wie nutzen du so soziale Netzwerke oder Ähnliches? Weil die meisten sind ja sehr, ich sag's mal unter Anführungszeichen, bildlastig, gewaltig, wie auch immer.
Ja, vielleicht muss man sagen, also Design, es gibt natürlich auch immer noch haptisches Design. Also das merkst du bei Autos, wie die Türgriffe sich anfühlen. Also ich glaube immer noch, dass ich auch das Innere teilweise von Autos sofort an einer Marke zuordnen könnte, wenn ich irgendwas angreife, dort innen die Knöpfe. Also da überlegt man sich schon was. Aber du hast völlig recht. Also im Netz ist das Bild oder einfach die Optik ist extrem wichtig. YouTube wäre schon lang tot, wenn's nicht mit Bildern unterlegt wäre. Und wenn es nur ein Standbild ist. Also, und es ist auch so, dass die Art der Selbstdarstellung sich unglaublich verändert hat. Also, und es ist auch, witzigerweise gestern einen Bericht gehört, dass sich Frauen im Netz, dass diese ganzen, das ist ja auch so ein neues Wort, die Influencer, ich habe zuerst mal so mit Grippe zu tun, Influencer, aber nein, es sind Influencer, also die ganzen Typen, die quasi Einfluss haben auf alle anderen. Das ist bei Frauen fast nur mit Backen, Kochen, Schminken, Beauty und so weiter und so fort. Also ich denke, sind wir in den 90er Jahren den Job irgendwie wahrscheinlich anders drauf gewesen. Und jetzt stellen sie sich selber so dar. Also, und ja, das ist etwas, das ich natürlich auch mitkriege durch Erzählungen von Freunden, aber das Gott sei Dank auch an mir vorbeigeht. Also, und ich teilweise muss ich einfach sagen, ich verstand's nicht. Ich schnall das nicht. Ich habe mich für Instagram interessiert, weil ich einfach gehört habe, das gibt's, und ich habe mich nicht angemeldet und ich habe einmal ein Video, wo ich mein Handy halte und gesagt, ja, ich kann das nicht verstehen. Instagram ist für mich sehr gefährlich. Keine Ahnung, was das soll und irgendwie. Aber gut, machen wir halt einmal eine Instagram-Story. Und dann ist das so ein Video, das kannst du dann, glaube ich, 4 Tage anschauen oder 5. Das ist jetzt 2 oder 3 Monate her. Und jeden Tag kriege ich neue Follower, obwohl ich überhaupt nichts, ich tue nichts. Also für mich ist das, ich verstand es einfach nicht. Also ich verstand es nicht.
Ist ein Problem.
Und es ist auch, das muss ich auch sagen, es ist einfach auch ein bisschen fake, wenn du ein Konzert hast und du hast dir so Facebook posten, dass du den und den dort spielst, dann hast du so und so viele Likes, aber das weißt du noch lange nicht, dass die auch nachher kommen. Oder? Also du kannst das überhaupt nicht überprüfen irgendwie. Also.
Jetzt ein großes Thema ist schon vor allem in sozialen Netzwerken und im Foren natürlich die Hate Speech, Fake, also die Hass-Postings etc. Jetzt zum Beispiel mit den Bagger Boys, das haben da ja ein regierungskritisches Projekt gehabt und Song, oder? Ja. Wie war denn da das Feedback? War ja nicht überall.
Also mein persönliches Feedback, also das Feedback von den Leuten, wo sich direkt an mich gewendet haben, ist zu 100% positiv gewesen. Und das Feedback, das nicht positiv gewesen ist, die kenne ich alle nicht. Also man muss sich das einmal vorstellen, dass wenn du früher irgendwas gemacht hast, dann, also das habe ich nie erlebt, das ganze Leben nicht, man muss sich vorstellen, du kommst in ein Lokal rein und dann sind Zähne da, wo der Schnorrer verschlagen wird, oder? Das tut ja keiner, sie outen sich ja alle nur in ihren Morgenmäntel und Pyjamas und schreiben unter einem Nickname irgendwas rein. Ich bin einfach auch noch fürs analoge Netzwerken. Wo ich auf Alberschwende gezogen bin, hat es unterhalb vom Gasthaus Taube ein Pub gegeben. Und in dem Pub hat man sich einfach getroffen. Dort sind nicht immer die gleichlässigen Leute geguckt, aber man hat immer einen gefunden, mit dem man sich unterhalten hat können und man hat vor allem netzwerken können. Du hast nach 4 Pub-Besuchen hast du gewusst, wer fliegt das Dach, wer montiert eine Zartschüssel, du hast das einfach gewusst. Du hast nicht mehr so irgendwie googeln oder im Internet. Und es hätte auch passieren können, dass du mal zu einem Streitgespräch gekommen bist, wo du dann also schon mit aller Kraft logisch musst, dass du nicht auch nicht gefangen hast. Mhm. Oder? Und das hat auch solche gegeben, die haben auch nicht gefangen, weil sie so provoziert haben, bis man ihnen halt auch nicht gewischt hat. Oder? Das nenne ich, das ist ehrlich. Aber die gleichen Typen haben sich beim nächsten Pappbesuch wieder versöhnt, oder? Mhm. Das nenne ich analoges Netzwerken. Und was da abbrennt, ist, wird völlig überbewertet und wie sagt man?
Ja. Wieso war es dir persönlich wichtig, dass man das im Prinzip hast du ja politisch engagiert, oder? Mit diesem regierungskritischen Song irgendwo?
Naja, ich glaube, man engagiert sich natürlich immer politisch. Auch wenn man am Stammtisch sieht, ich verstand nicht, warum sie das tun, oder ich verstand nicht, warum sie das tun. Und ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt so auf Demos gar mag irgendwie. Mir ist das sehr anstrengend. Dann kenne ich schon viel zu viele Leute. Servus und heil, servus. Ah, jawohl, du auch da, sehr. Das ist mir ab und zu einfach zu viel. Und ich habe einfach, wo der Uli Treu mit dem Text daherkam, habe ich gesagt, jawohl. Und dann wo ich von Vero gehört, dann habe ich ja den Text, haben wir noch ein bisschen bastelt gemeinsam und dann haben wir einfach diesen Kurz- und Kickelmarsch. Und das muss Politik ausheben. Und ich habe eh bei der Pressekonferenz gesagt, ist eh schön, dass wir es noch machen dürfen, oder? Ohne dass es Konsequenzen hat. Aber Satire und sowas hat es immer schon gegeben. Das ist. Und wir, wie soll ich sagen, wir tun ja niemandem was. Wir sorgen nur, wie lächerlich teilweise Entscheidungen sind, die da passieren und wie kurzsichtig sie auch teilweise sind. Und also das. Also wie gesagt. Ich behaupte sogar, wenn es diese Form des Postings nicht gäbe, dann wäre das Lied überhaupt nicht, aufgefallen, oder? Mhm. Also das ist, wir haben, glaube ich, 34.000 YouTube-Klicks hier. Mhm. Und es ist so harmlos, mit niemandem was. Im Prinzip einfach die politische Art zu zeigen, wie eine Regierung aber im Augenblick geführt wird. Genauso wie der Reinhard Fendrich mit Es lebe der Sport aufzeigt, wie viele Passivsportidioten das es gibt. Und genauso wie ein Reinhard Fendrich mit der Strada del Sole aufzeigt, dieses Anbaggern in Italien und was. Also, ja, das sind einfach, ich glaube, das ist solche. Also, dort traut sich ein Konstantin Wecker viel mehr. Mhm. Der spricht wirklich die braune Brut da, vor der man sich in Acht nehmen muss und dass das nicht wiederkommt. Und das macht er auf eine Art und Weise, wo ich, wenn ich es höre, sage, jawohl, aber was nur wie das so könnte.
Hat man schon oft versucht, die vor, also politisch, jetzt parteipolitisch vor den Karren zum Spannen?
Nein, man hat das bloß einmal versucht und das ist mir eine unglaubliche Lehre gewesen. Und seither ist es so, dass ich es möglichst vermeide, auch wenn mir die Partei sympathisch ist, für die musikalisch irgendetwas zum tun. Also das geht sogar so weit, dass ich auch als Sprecher, der Werbespots spricht, solche Sachen nicht rede. Mhm. Einfach weil ich finde, möchte mich dort nicht vor den Karren spannen lassen. Und dort mal ist das halt so gewesen, das war noch vor dem Song Contest, da war zum ersten Mal hat es da diese Persönlichkeitswahlen gegeben, wo du also der Vorzugsstimmen abgeben können. Und ja, ich muss rückwirkend sagen, ich bin sehr schuld. Ich unbedingt will, dass das Fernsehen zu meiner CD-Präsentation kommt. Und die haben gesagt, nein, wir haben jetzt eh schon oft genug über die berichtet. Und dann bin ich halt angerufen worden. Jetzt kostet Landeshauptmann der gerne auf die ECD-Präsentation gekommen. Und der hat gesagt, ja klar, da darf er natürlich. Und dann habe ich das zum ORF gesteckt, dann sind die natürlich auch gekommen, was gehört hat, der Landeshauptmann kommt. Und ja, und drei Tage später ist ein Foto von mir in der Zeitung mit dem Landeshauptmann, wo drunter gestanden ist. Ich bin froh, dass Martin Purtscher meine Musik gefällt, deshalb wähle ich am so und so vielten Martin Purtscher. Und das hätte ich einfach nie im Leben gesehen. Und das hat dann also ein ziemliches Theaterkehr, die hier muss umrühren, wie wahnsinnig, dass ich es überhaupt geschafft habe, zu ein Gegenstatement reinbringen, das ganz harmlos war, nämlich das nur gelautet hat, ich habe kein Problem damit, dass Martin Purtscher meine Musik gefällt, jedoch wen oder was ich wähle, ist meine Privatangelegenheit und ich würde diese nie veröffentlichen. Und für das hätte ich müssen kämpfen, dass ich das veröffentlichen darf, diesen Satz, und man hätte mir Geld angeboten, dass ich es nicht veröffentliche. Also, und da sieht man schon, und ich war ja ein No-Name, also ich möchte nicht wissen, wie gebuhlt wird, um Leute, die ja wirklich wer sind.
Ja, das ist klar.
Also, aber ich glaube wirklich, so ein Lied verdreht sich in unserer Gesellschaft, es ist harmlos, es ist aber auch wichtig, einmal zum Aufzeigen. Ich meine, da gibt es so absurde Geschichten, wieso brauchen wir auf einmal in Wien eine berittene Polizei? Ich habe sowieso das Gefühl, ich meine, man muss sich da mal drauf achten, jetzt seit drei Tagen ist die Headline, was mit dem Karfreitag los ist. Mama mia, ich meine, wenn das nicht Ablenkungsmanöver von anderen Geschichten sind. Und es sieht keiner, hallo, merken die eigentlich, ich meine, ich habe immer das Bild, jemand, der ein Land regiert, der muss viel mehr auf dem Kasten haben wie ich. Jetzt ist scheinbar der Wunsch, jemand, der ein Land regiert, darf ja nicht mehr auf dem Kasten haben wie der Durchschnitt von der Bevölkerung. Oder? Ich weiß es nicht. Es ist echt schräg.
Mhm. Kommen wir nochmal zu dir persönlich abschließend zurück. Was sind denn so die Projekte, die bei dir jetzt anstehen, die nächsten Monate?
Ja, da gibt es, also jetzt gibt es natürlich immer noch das etwas zäh voranschreitende Tätigkeit an neuen Songs, die aber hoffe, dass wir das Schane bringen. Also ich hoffe es nicht, ich weiß es und ich will es. Und dann natürlich das Arbeiten an diesen Songs und ich studiere, dass wir sie dann auch live spielen können. Dann gibt es Konzerte mit dem Philipp Link und dann gibt es im Mai auch wieder eine Tournee mit zwei deutschen Musikern, eine kleine Tournee in Deutschland. Und ja, da kommen noch ganz viele spannende Sachen. Ich habe jetzt durch diese Baggerboy-Tätigkeit das Sonus Brass Ensemble ein bisschen besser kennengelernt. Und die führen ganz tolle Sachen auf, auch für Kinder. Und die hätten mich gern als Erzähler für diese Aufführungen. Das finde ich ganz ein spannendes neues Betätigungsfeld. Ja, also mir wird nicht langweilig.
Das ist schön. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Und ich sage recht herzlichen Dank für das sehr persönliche und offene Gespräch und alles Gute.
Danke für die feinen Fragen und viel Spaß beim Anschauen. Und ich sage ja jetzt schon etwas, ärgern euch nicht über alles. Es ist einfach sinnlose Energieverschwendung.
Dankeschön. Danke, George.
Dankeschön.